Wir müssen über KI-Strategie sprechen, und zwar, wie ich künstliche Intelligenz eigentlich richtig und wirtschaftlich einsetze. Und dazu eingeladen habe ich mir Dr. Volker Meise. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Davicon CFO Insights. Und ja, ihr habt selber gesehen, ich mache immer wieder mal Folgen zu KI. Und heute will ich mal mit dem Dr. Volker Meise über KI-Strategie sprechen, weil uns beiden ist was aufgefallen, nämlich dass künstliche Intelligenz, wenn sie richtig eingesetzt wird, auch wirtschaftlich gut eingesetzt wird und dass wir das aber an verschiedenen Stellen nicht so richtig sehen. Hallo Volker, schön, dass du bei mir bist. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
Ja, hallo Daniel, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Volker Meise, seit über 20 Jahren in verschiedenen Unternehmen unterwegs, in Führungserfahrung, und seit Herbst 2024 berate ich Unternehmen hinsichtlich der strategischen Auswirkungen von KI auf Geschäftsmodelle, auf Prozesse, auf die Organisation und wie man KI am besten einsetzt. Es geht dabei immer um den Business-Blick, es geht nicht um die Technologie dahinter. Ich bin von Haus auf BWLer, noch mit ein bisschen Wirtschaftsinformatik dazu, also gucke ich immer da drauf, was denn die Technologien mit dem Geschäft machen, wo sie neue Chancen ermöglichen, wo sie Risiken haben, was man damit Neues machen kann. Und das ist mein Blick auf die KI.
Genau, bist auch bei LinkedIn sehr aktiv, haben wir gerade auch drüber gesprochen. Und da ich dir ja auch folge, wir kommen ja beide aus Münster, das kann man dazu sagen, sehe ich natürlich, dass du dich mit ähnlichen Themen beschäftigst wie ich. Und ja, wenn ich in die Unternehmen gehe, dann beschränkt sich KI meistens darauf, dass es dann alle ein Copilot nutzen dürfen. Oder dass ChatGPT genutzt wird, obwohl eigentlich gesagt wird, na, sollt ihr eigentlich nicht, aber wird trotzdem gemacht. Oder ja, auch mein Lieblingstool, dass man mit Claude irgendwie was macht, auch wenn man sich manchmal nicht so richtig wohlfühlt, was die Daten angeht. Was sind so, wenn du das beobachtest in den Unternehmen, in deinem Kundenkontext, die Dinge, die du feststellst?
Ja, die Bandbreite ist da wirklich sehr groß. Also es gibt gerade im Mittelstand wirklich alles, also von Unternehmen, die sagen, ja, jetzt müssen wir tatsächlich mal irgendwas mit KI machen, weil die Leute nutzen ja ChatGPT sowieso, was natürlich aus Datenschutz, Datensicherheitsgründen nicht so klasse ist, aber das ist nun mal so, die Schatten-KI gibt es überall. Das heißt, die fangen so auf der kleinsten Ebene an und sagen, wir brauchen mal ein Chatbot für die Leute. Und allerdings ist das aus meiner Sicht natürlich schon KI, aber das ist kein richtiger KI-Einsatz. Das geht dann ein bisschen weiter, wenn man in die Prozesse reinschaut, dass man die KI unterstützt, muss gar nicht automatisiert sein, muss nur unterstützt sein. Das ist auch schon mal ein bisschen was. Und da ist dann manchmal so die Vorstellung, ach, also das, was wir sozusagen seit Jahrzehnten nicht gelöst haben, das kann jetzt die KI doch mal locker. Das funktioniert in der Regel nicht ganz so einfach. Aber es gibt auch Unternehmen, die sind schon voll drin, die haben auch verstanden, was KI an langfristigen Auswirkungen hat an dem, was es an Unternehmen ändert, was es ermöglicht, wenn man wirklich voll seine Inhalte bzw. sein Wissen, alles das, was das Unternehmen hergibt, der KI zur Verfügung stellt, und die gehen da dann voll dran auf und die haben halt natürlich auch die größten Sprünge an Effizienz, an Effektivität, an neuen Sachen, die sie umsetzen können.
Ja, das bedeutet aber, die gehen wirklich strategisch die Geschichte an und sagen nicht, wir rollen nur ein Copilot aus und dann wird sich die Effizienz schon irgendwo auf Zufall ergeben.
Absolut, ja. Entweder sie machen es strategisch oder sind gezwungen dazu, das komplett zu machen. Man gucke mal in die Softwareentwicklung, man guckt ins Marketing rein, in die Beratung. Da bleibt es denen gar nichts anderes übrig, als jetzt KI da wirklich komplett einzusetzen, weil es halt die ganze Branche tut. Und wer das dann nicht macht, der hat früher oder später ein Problem. Und da sind halt einige dabei, die da jetzt gerade sehr strugglen und sehen so, verdammt, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Geschäftsmodell? Und die müssen halt alle da jetzt rein. Das hilft nichts. Also auch die jetzt zum Beispiel bei der Programmierung es eher mal so angefangen haben, mal schauen, wie denn das so geht, die dabei geblieben sind, die jetzt richtig da reingehen, die haben halt enorme Effizienzgewinne, weil die Tools einfach jetzt so gut geworden sind. Und da können dann plötzlich ganz andere Sachen umsetzen, die es halt vor einem Jahr noch gar nicht so ging. Ja.
Also das deckt sich ja auch mit meiner Beobachtung, weil du bist ja auch sehr IT-nah, ne? Muss man sagen, ähnlich wie ich. Ja. Und da wird es ja nun wirklich sichtbar. Also würdest du deinen Kindern noch empfehlen, Software-Developer zu werden?
Das ist eine Frage, die ich natürlich häufiger gestellt bekomme und wo ich auch selbst drüber nachgedacht habe, weil meine Kinder jetzt nämlich auch gerade in dem Stadium sind. Meine Tochter studiert BWL, mein Sohn fängt jetzt eine Ausbildung an. Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen versucht, darauf hinzuweisen, dass man nicht gerade das nehmen sollte, was quasi in 5 Jahren die KI macht. Das mit der Softwareentwicklung, ich bin ehrlich gesagt, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall Softwareentwickler werden. Ich denke jetzt ein bisschen differenzierter darüber nach. Auf der einen Seite, Code schreiben zu können, das wird man in Zukunft nicht mehr brauchen, das macht die Maschine. Was wir aber brauchen, sind Leute, die verstehen, wie strukturell Programme zusammenhängen, wie die aufgebaut sind, was Probleme sein können, wie man bestimmte Sachen angehen muss, auch in der Softwareentwicklung. Und die sozusagen diese Software-Entwicklungsmaschinen, die Lovable und Co. quasi verstehen, was die da machen und im Zweifel dann auch mal dahin schubsen, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Also dafür braucht man schon Leute, die Architektur verstehen und idealerweise auch noch den Kontext, den drumherum geht. Also, und das kriegt man in der Regel hin, indem man auch coden lernt. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, man muss irgendwie die Sprache bis in jede Verästelung kennen, aber man muss zumindest die Methodiken verstehen, um dann auch mit den Tools zurechtzukommen.
Ja, wobei ich ja da immer sagen würde, Bequemlichkeit und Faulheit schlägt dann Intellekt und Gründlichkeit. Weil, braucht man sich ja nichts vormachen, jeder ist erstmal per se faul und warum soll man sich mehr Arbeit machen als notwendig? Das ist einfach von der Evolution nicht so vorgesehen, dass du mehr Energie verschwendest als nötig. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob die Leute, die heute Code schreiben und es können, dann wirklich noch durch sämtliche Codezeilen durchgehen würden. Ich glaube aber schon nicht.
Das nicht mehr. Nein, das nicht mehr. Das tun die nicht. Und das wird in Zukunft keiner tun. Das macht die KI dann wieder für uns. Aber ich denke, diejenigen, die zum Beispiel die Softwareentwicklungsumgebung, also was braucht quasi die Maschine, um gut Software erstellen zu können, diese Umgebung, wenn die richtig gut eingestellt ist, dann ist das Ergebnis halt qualitativ deutlich hochwertiger und besser als das, wenn man einfach nur mal so loslegt und so Wipe-Coding-mäßig seine Gedanken da reinkippt. Und um das zu können, muss man halt die Regeln verstehen. Da muss man wissen, wie erstellt man Software, wie funktioniert die überhaupt, was braucht man dafür, was braucht die Software dafür, um richtig arbeiten zu können, was sind Sicherheitsfallen und so weiter und so fort. Und insofern da reinzugehen und das zu verstehen und das zu lernen, halte ich weiterhin für zukunftsträchtig. In reinen Code schreiben, richtig jede Codezeile, eher nicht.
Ja, je nachdem, mit wem du sprichst, ne, sind da die Antworten unterschiedlich, habe ich festgestellt. Also ich glaube, neulich habe einer erzählt, man bräuchte keine Projektmanager mehr. Da habe ich gesagt, das wäre jetzt in der Softwareentwicklung eigentlich das, wo ich sehen würde, den brauchst du erst recht, weil das, was du hast es ja gerade gesagt, einfach was reintippen ist ja nicht der Weg. Du musst erstmal die Anforderungen sammeln, du musst von verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen dir erstmal zusammensuchen, was sind eigentlich die Probleme, die wir hier lösen wollen und dann erstmal, wie man das eigentlich in einem guten Softwareentwicklungsprojekt macht, ein Requirement Engineering und dann dort ein Pflichtenheft generieren, oder?
Ja, wobei das mittlerweile die ersten KIs auch schon können, aber die zu wissen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Das ist zum Beispiel total entscheidend. Also bei mir, ich habe den gleichen Spruch gehört, es braucht keine IT-Consultants mehr, weil sozusagen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, SAP irgendwas umbauen will, dann sage ich das quasi dem entsprechenden Agenten, dann macht er das. Ich glaube, das Entscheidende oder das, was viele vergessen, ist, dass gerade in Unternehmen diese zum Beispiel Projektmanagement-Komponente halt eine große menschliche Seite hat. Also wenn ich ein Projekt leite, was aus vielen Menschen besteht, dann hilft mir auch das beste Projektverwaltungssystem nichts, wenn ich es nicht schaffe, quasi alle irgendwie hinter dem gleichen Ziel zu versammeln und vielleicht bestimmte Eitelkeiten im Projekt mal vorher zu unterdrücken, bevor es explodiert. Also was wir halt alle kennen aus dem täglichen Leben. Und das nimmt uns die KI nicht ab. Also die KI kann viel umsetzen und sie kann uns da wahnsinnig helfen und sehr, sehr effektiv, die Effektivität da wahnsinnig steigern. Alles klar, alles richtig. Aber es tut mich immer schwierig damit, wenn Leute sagen, dass quasi gesamte Jobs von der KI komplett übernommen werden. Nein, in der Regel macht sie bestimmte Aufgaben besser, schneller, effektiver oder macht sie komplett automatisch. aber es bleibt halt immer noch was übrig und die Komponente, die da übrig bleibt, die ist wertvoller quasi als vorher.
Ja, wobei ich sagen muss, wir bleiben jetzt zwar bei unserer Branche, IT-Softwareentwicklung, sagt ja auch SaaS-Apokalypse, also da ist ja schon ziemlich viel Druck drauf. Und wenn ich, was ich so höre, ist, ich habe neulich mit dem Vorstand einer größeren Software-Developer-Firma gesprochen und der sagt, ein Projekt, was mich früher 400.000 gekostet hat oder was ich für 400.000 Euro angeboten habe, das biete ich jetzt für 40.000 an.
Ja.
So, und das ist natürlich nur noch ein Zehntel. Dann ist natürlich gleich meine Frage, ja, was machst du mit den vier Leuten, die du sonst das ganze Jahr ausgelastet hättest?
Ja, genau. Also das ist der Punkt. Also ich erzähle das schon seit einiger Zeit auf meinen Folien, dass halt die Effektivität, die uns die KI bringt im Time and Material Business, halt natürlich die proportionale Wirkung hat, dass der Umsatz halt auch runtergeht. Wenn ich weniger Zeit brauche für mein Projekt, kann ich auch weniger Zeit in Rechnung stellen. Und das schlägt sich halt komplett im Umsatz nieder. Und da gibt es verschiedene Punkte, die man machen kann. Zum einen, ich bin überzeugt davon, dass wenn die Softwareerstellung billiger wird, dass dann halt auch mehr nachgefragt wird. Dass dieses Paradox kennt man ja, dass wenn die Ressource günstiger wird, dass dann mehr davon nachgefragt wird. Das heißt also, Unternehmen werden Probleme mit Software lösen, wo es früher zu teuer war, Software zu programmieren oder erstellen zu lassen. Das heißt also, wir werden mehr Software im Unternehmen sehen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man, wenn man es schafft, quasi die Software im Zehntel der Zeit zu programmieren, nach deinem Beispiel, dann hat der Kunde ja auch quasi 90% Zeit gewonnen während des Projektes, um diese Software einzusetzen. Das heißt, vielleicht zahlt er dafür auch ein bisschen mehr. Das wird dann das Ganze nicht ausgleichen, aber da kann man zumindest die Marge noch ein bisschen hochziehen. Und ja, es wird aber grundsätzlich wird's dahin gehen, dass wir für die Softwareerstellung weniger Leute brauchen, für die reine Softwareerstellung. Dafür ist es halt umso wichtiger, genau spezifizieren zu können, was muss die Software denn leisten, wie muss sie angeschlossen sein, was muss passieren, damit sie halt funktioniert. Und dafür braucht es halt weiterhin noch Leute.
Das kann ich übrigens bestätigen. Ich habe heute irgendwo einen Artikel gesehen, dass 80% Anstieg in den App-Stores seit diesem Jahr da ist. Warum? Weil natürlich so Leute wie du, ich und Herr Müller und Frau Schulze von nebenan per Vibe-Coding mittlerweile irgendwelche Anwendungen bauen. Mache ich mich auch nicht frei von, dass mehr Software im Unternehmen eingesetzt wird. Das führt bei mir auch dazu, dass ich mittlerweile versuche, jedes Problem, was mir lästig ist, auch durch ein eigenes Software-Tool zu lösen. Ja. Das macht ja auch Spaß. Aber was ich jetzt feststelle seit einigen Wochen ist, dass dadurch, dass es alle machen, die Performance extrem nachlässt. Und das wird mir auch von anderer Seite besprochen. Also wir kommen jetzt, glaube ich, nochmal in so einen Knick rein, wo die Data Center noch nicht fertig sind. Und ich weiß nicht, wie dein Eindruck da ist, aber das ist erstmal so mein persönliches Empfinden. Und ich habe schon den höchsten Account bei Claude und so weiter, dass die Performance extrem nachlässt und dass das irgendwann der Bottleneck sein wird.
In der Performance von was?
Die Performance von den Plattformen, den LLM-Anbietern wie ChatGPT, Copilot, Claude oder wie auch immer. Die Chinesen habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, obwohl die auch nicht schlecht sein soll.
Ich bin jetzt kein Programmierer. Ich nutze natürlich Claude ähnlich intensiv, allerdings in der Cowork-Variante. Und da merkt man, irgendwann kommt dann schon mal der Serverausfall oder beziehungsweise da kommt man da nicht weiter, weil es gerade nicht geht. Nochmal zu einem Wort zu dem jetzt nutzen alle, bauen alle Apps und so weiter und so fort. Das ist richtig, ich habe da auch eine Statistik gesehen, die zeigt aber auch, dass die Umsätze bei Software im Grunde genommen nicht angestiegen sind. Und das heißt, dass also mehr oder minder viele Apps da reingeschoben werden, die aber mehr oder minder relativ schnell zu Karteileichen werden, weil sie halt alle, weil kaum sie einer nutzt. Ja. Und irgendwer sagte auch, naja, die App bauen ist halt der Fun-Part, die 20%, die Spaß machen, die 80%, die halt aus Wartung, Support, Weiterentwicklung und so weiter bestehen. Da denken halt viele nicht drüber nach. Und so ist es auch. Also auch als Unternehmen, das war ja auch als das richtig losging mit den Coding-Assistenten, wurde ja auch gesagt, ja, jetzt können die ganzen SaaS-Leute einpacken. Teilweise ist es natürlich so, dass da, weil halt man einiges selber machen kann, ist da sicherlich Druck drauf. Auf der anderen Seite kauft man mit Software ja nicht nur ein Stück Code, sondern eben auch verlässliche Prozesse. Man weiß, was die tut, dass wenn man auf den Knopf drückt, dass das auch das Richtige mal rauskommt. Und zwar jedes Mal und nicht, wenn das Modell sich gerade denkt, oh, ich mache heute mal was anderes. Und man kauft sich den Support ein. Man kauft sich das ein, dass es halt sicher ist, dass nicht eingebrochen werden kann in die Software und so weiter und so fort. Und das ist auch weiterhin so. Also da würde ich jetzt keinem raten, quasi selbst gecodete Software reinzunehmen und dafür langjährig erprobte Programme rauszuschmeißen. Das könnte nach hinten losgehen. Natürlich, wie gesagt, die Weiterentwicklung wird schneller gehen. Ich werde vielleicht innerhalb der Programme selbst mit Code oder mit Low-Code oder No-Code arbeiten können und mir Sachen zusammenbauen können, die funktionieren. Da bin ich komplett bei dir. Aber diese große, also ich bin immer kein Freund von 0-1-Sichten. Wenn man sagt, SaaS ist tot, und jetzt machen wir alles nur noch über Software oder alles nur noch über Agenten. Einiges davon ja, aber sicherlich nicht alles.
Nee, bin ich vollkommen bei dir. So, jetzt sind wir ja schon eigentlich fast mittendrin im Thema, nämlich KI und Wirtschaftlichkeit und warum die nicht einfach so vom Himmel fällt. Jetzt machst du ja viel KI-Strategie.
Ja. Und da beziehungsweise, feiner Unterschied, ich mache Strategie für KI. KI-Strategie heißt ja, also würde jetzt sofort jeder sagen, ja okay, wie setze ich KI ein und welche Tools nehme ich genau und welche und so weiter und so fort. Das können teilweise andere Leute sogar noch viel besser beurteilen, als ich das kann. Mir geht es darum, wo sehe ich, dass KI wirklich für mein Unternehmen Sinn macht, wo es wirklich einen Impact bringt und wo kann ich es einsetzen, wie kann ich es einsetzen, wie muss ich die Prozesse, die Organisation umbauen, dass es wirklich einen Effekt hat und nicht nur ein Pilot, der halt irgendwie nach 3 Monaten wieder stirbt. Darum geht es mir und wie kann ich halt, wo muss ich drauf gucken, dass mein Unternehmen noch in 5 Jahren überhaupt am Markt ist. Und obwohl ich vielleicht alle KI-Prozesse oder alle Prozesse super optimiert habe, wenn ich im Besetzungsbüro bin, dann kann ich die perfekten Prozesse haben. Ich werde in 5 Jahren eh vom Markt, weil das halt die Modelle das halt können. So. Und diese Frage, das ist da, wo ich mich mit beschäftige. Darum sage ich halt eher, feiner Unterschied, quasi Strategie für KI als KI-Strategie.
Okay, vielen Dank für die Präzisierung. Für mich wäre das in der Tat, ich komme immer von dem, was will ich eigentlich erreichen. Deswegen wäre das für mich Pseudonym. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, da sind wir uns dann auch sehr ähnlich, was das angeht. Und ich weiß, ich kenne auch solche Personen, die dann eher ums Tool herum diskutieren und nicht darum. Genau. Weil das ist mir auch vollkommen egal. Ich springe auch zwischen allen Tools immer wieder hin und her. Ich habe dann mal ein Liebling und 3 Monate später ist wieder ein anderer Liebling, ja. Je nachdem, was gerade um die Ecke kommt. Und ich habe eben gesagt, ich habe noch keine Chinesen ausprobiert, aber es kommt bald. Weil das nach dem Sommerurlaub kommen dann die chinesischen Modelle dran, weil ich glaube, dass es mittlerweile ja auch fast egal ist, ob du den Amerikanern ausgeliefert bist oder die Chinesen und ein paar oben Source-Modelle ja auch gar nicht so schlecht sind, wenn du die lokal hostest. Also, ja. Mal sehen, was dann noch so geht. Jetzt machst du das ja schon so ein paar Tage. Ich weiß ja, dass wir schon bestimmt vor 2 Jahren darüber gesprochen haben, wie man da auch zusammenarbeiten kann in einer anderen Konstellation. Und ich weiß ja auch, dass du da auch sehr IT-affin bist. Also von daher hast du ja jetzt ja auch schon einiges gesehen. Was sind denn so die größten Fehler, die dir in der Zeit so mit der KI-Einführung über den Weg gelaufen sind?
Ja, die größten Fehler ist eigentlich, dass man KI als Projekt sieht. Das ist immer so das, was ich erlebe nach dem Motto, ja, wir müssen mal irgendwas mit KI machen, weil alle das machen. Und da sagen, wenn wir jetzt KI irgendwo einführen, dann haben wir ja auch KI, dann ist ja irgendwie alles gut. Das kommt noch so ein bisschen aus der Tool-Denke. Ja? KI ist ein Tool. Oder ein Tool wie eben ChatGPT, Claude und Co. oder alles das, wo dann KI drin ist. Das ist auf der einen Seite richtig. Ich kann natürlich Tools einsetzen und habe dann einzelne Aufgaben, die ich damit optimieren kann. Das ist richtig und teilweise auch wichtig. Es ist allerdings aus meiner Sicht ein bisschen kurz gesprungen, weil KI ist eine Technologie, quasi eine neue Basistechnologie, die halt überall in jedem Prozess, in allem, was wir machen, bald drin sein wird. Und wenn ich verstehe, wie mächtig diese Technologie ist, wenn ich sie mit den entsprechenden Kontext, mit den entsprechenden Daten, mit den entsprechenden Wissen füttere, dann baue ich ganz andere Strukturen, dann baue ich ganz andere Organisationen und dann habe ich ganz andere Effekte, als wenn ich immer nur so ein Tool einsetze. Mhm. Und häufig wird auch die Verantwortung für KI delegiert. Also die Geschäftsführung, der Vorstand sagt, ja, wir brauchen jetzt was mit KI hier, lieber IT-Leiter, kümmere dich mal rum oder CIO. Und der macht dann, wie ihm geheißen, und baut halt irgendwas mit KI, sucht sich einen Use Case, baut das, das wird dann schön auf die Webseite gestellt und alle sind happy. Dabei ist halt gerade jetzt mit der agentischen KI in den letzten Monaten, muss man ja schon sagen, das ist viel länger, gibt es die ja noch gar nicht, sind die Modelle so mächtig geworden, dass man wirklich die komplette Organisation darauf ausrichten kann und dann ganz andere Sachen damit hebeln. Also die Agenten, die da kommen, denen wir quasi alle unser Wissen mitgeben, die Sachen alleine machen, die Sachen quasi untereinander ausmachen, wenn man mehrere Agenten hat, da hebelt man seine Effektivität, seinen Output mal locker um den Faktor 2 bis 5 bis 10, je nachdem. Und das sind halt ganz andere Hausnummern, als wenn man sagt, ich nehme jetzt einen Prozess und da baue ich mal irgendwo ein KI-Tool ein.
Was dann aber, lustige Anekdote, ich hatte mich neulich auf dem Bier mit jemandem getroffen, der im Projektmanagement arbeitet, 16 Leute hat und sagt, boah, bei die vielen Meetings, die ich habe, da nehme ich gar nicht mal dann 3, die transkribiere ich und dann lasse ich mir hinter eine Zusammenfassung geben. So, das Problem ist, es gibt ja mittlerweile die Agenten, die auch schon wieder für einen am Meeting teilnehmen. Das heißt, am Ende sitzen dann 16 Agenten in dem Meeting und keiner macht mehr was. Oder sagt, ja, so effektiv, ich arbeite remote, nenne ja keinen Namen, er sagt, von meinen 8 Stunden mache ich 3 am Tag. Der Rest macht KI. Und das ist halt so ein bisschen das, was vielleicht dann auch viele so befürchten, dass natürlich diese Agenten auch dazu führen, dass ich zwar für 8 Stunden bezahle, aber die Leute nur noch 3 Stunden arbeiten und eigentlich aber dieselbe Arbeit schaffen. Also dass du diesen Output von 2,5 gar nicht hast, sondern eigentlich den Output von 1, aber du mehr Freizeit für deine Angestellten hast oder deine Mitarbeiter.
Ja, aber dann hast du ja im Grunde genommen die Organisation so gelassen, wie sie ist und hast halt nur einzelne Aufgaben an Agenten ausgelagert. Also wenn du weißt, was du tust und wenn du weißt, was deine Leute tun und sagen wir mal so, wer jetzt seine Leute quasi frei irgendwelche Agenten nutzen lässt, der hat eh wahrscheinlich ein Datenschutz- und Datensicherheitsproblem. Das sollte ja schon auf der Plattform des Unternehmens geschehen. Und damit weiß man, was passiert und weiß man, was da läuft und dementsprechend Wenn dein Kollege so schon seine Arbeit so umgestellt hat, dann stellen wir uns mal vor, dass die anderen im Unternehmen das ähnlich machen, dann braucht man wahrscheinlich nur die Hälfte der Leute und selbst die können sich noch mit anderen Dingen beschäftigen und mehr machen. Oder man steckt die man früher wahrscheinlich teuer erstmal eingekauft hat, weil man das Wissen brauchte, steckt man in neue Projekte rein und kann wieder ganz neue Dinge damit bauen, wenn man halt die Organisation damit da anpasst. Und das ist ja der Punkt, das ist ja genau das, was ich meine. Also wenn wir in unserer alten Organisation bleiben und da halt nur Tools reinwerfen, dann bringt uns das nicht so wahnsinnig viel. Das bringt uns ein bisschen was, aber die Unternehmen, die jetzt halt von Scratch anfangen, die auf der grünen Wiese anfangen, die wirklich sagen können, wir packen alles, was wir machen, legen wir so offen, dass unsere Agenten reingucken können, dann sehen halt, dann sind die Effizienzgewinne ganz andere. So, das ist mir klar, dass das halt nur für wenige Unternehmen zutrifft. Die meisten Unternehmen haben eine Legacy, die haben halt ihre Projekte, die haben Software noch und nöcher, die nicht miteinander spricht, die haben Datengräber, die haben halt Organisationen, das geht alles nicht so schnell, aber hilft nichts. Also man muss sich damit auseinandersetzen und mir ist auch klar, dass es morgen noch nicht so weit sein kann, dass alle komplett auf KI arbeiten. Aber man sollte sich zumindest auf den Weg machen und sollte zumindest verstehen, was da auf uns zukommt. Und das sehe ich halt, ehrlich gesagt, vielerorten noch nicht.
Okay, ja, wenn man sich viel damit beschäftigt, sieht man es ja überall. Ne? Das ist ja dieses klassische Halo-Prinzip, dass wohin man guckt, man denkt, alle sind ganz weit, jeder baut Tools und dann wird einem ab und an mal zurückgespiegelt, dass die Leute sagen, ja, ich mache auch KI, ich lasse mir mal meine Mails zusammenfassen oder ich transkribiere mein Meeting. So.
Ja.
Gut, mal dahingestellt. Aber was ich glaube, und vielleicht habe ich es auch zu oft gesehen, dieses Datenschutzthema. Ne? Egal auf welche Veranstaltung ich gehe, immer wird typisch deutsch die Datenschutzkeule rausgeholt. Jeder im Unternehmen hat Angst davor. Und dann sehe ich, was in der Realität passiert, weil ich habe eben gesagt, die Menschen sind faul. Wenn du es den Leuten nicht zur Verfügung stellst, dann gibt es die Leute, die sich das per Mail nach Hause weiterleiten und dann von ihrer privaten KI machen. Ich frage mich ehrlicherweise manchmal auch, was wir alles für geheime Daten haben sollen. Und, dann werden die, es gibt ja die Beispiele mit Panasonic, wo dann irgendwelche Chip-Baupläne, die noch gar nicht veröffentlicht waren, plötzlich bei ChatGPT waren. Das ist natürlich dann das Manko, was da passieren kann oder die Gefahr, die da passieren kann. Auf der anderen Seite glaube ich aber, man muss man muss damit rumspielen können, um die Effizienzgewinne überhaupt erst zu heben. Also wie gehst du in deinen Projekten damit um? Weil das ist ja schon eine Krux, weil wir haben ja nur amerikanische Systeme. Könnte man sagen, Microsoft ist besser, weil das ist alles in meiner Umgebung. Aber hey, ganz ehrlich, ist auch nur ein Feigenblatt.
Ja, also das Ganze ist ein bisschen differenzierter zu sehen. Ich bin bei dir, weil die Aufregung ist da manchmal größer als die Gefahr. Also zum einen gibt es ja verschiedene Ebenen. Zum einen haben wir Datenschutz, also DSGVO. Wir sind dazu verpflichtet, personenbezogene Daten, persönliche Daten zu schützen. Und zwar von Dritten. Was wir mit unseren eigenen Daten machen, können wir selbst entscheiden. Aber wenn ich jetzt irgendwas von dir habe und ich schmeiße das halt in Claude zum Beispiel rein, dann darf ich das eigentlich nicht, sofern ich da nicht die entsprechenden Verträge mit Claude habe. Und dann ist halt nochmal die Frage, wie soll man sagen, wie hart spielt man das Ganze? Also nach Cloud Act sagt ja quasi, jede amerikanische Firma kann alle Daten sehen und so weiter und so fort. In der Praxis kommt das halt eigentlich so gut wie, also eigentlich nie vor. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich Daten mal quasi von Trump gelesen werden, was immer so der Endgegner ist, das passiert im Grunde genommen nie. So. Trotzdem gibt es die Rechtsprechung, trotzdem müssen wir uns daran halten. Und das hat ja irgendwie auch eine gewisse Art von Berechtigung. Das heißt, die Idee, dass halt immer einer quasi mitliest, da in Amerika, ist eigentlich Quatsch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Thema Datensicherheit. Das heißt, ich möchte meine Unternehmensdaten eben nicht in ChatGPT sehen. Ich möchte es nicht bei amerikanischen Konkurrenten sehen. Und das Thema haben wir aber schon seit der Cloud. Also das ist genau das Thema. Da haben wir natürlich nochmal die Möglichkeiten mit Verschlüsselung, dass selbst wenn jemand einbricht und verschlüsselte Daten klaut, kann er sie immer noch nicht lesen. Das ist natürlich jetzt bei KI ein bisschen anders, weil die dann ja schon nicht verschlüsselt quasi übermittelt werden. Aber hier sind die entsprechenden Einstellungen in den Tools, die man da machen kann, dass halt nicht für Trainingsdaten genutzt wird. Wir wissen aber auch, dass es ja bestimmte, teilweise auch gerichtlich auferlegte Speicherungen gibt bei OpenAI zum Beispiel, dass die dann halt Daten einfach wegspeichern und theoretisch die dann auch gelesen werden können. Mhm. Und dementsprechend muss sich halt jeder selbst überlegen, inwieweit nutzt er Daten, die jetzt wirklich so geheim sind, dass sie keiner andere lesen darf. Oder sind es Daten, die, naja, jetzt vielleicht doch nicht ganz so ganz so wichtig sind. Wir haben dann die Möglichkeit, das Ganze natürlich immer noch mal über Microsoft zu spielen. Da gibt es die entsprechenden Verträge, dass man die innerhalb von Europa, innerhalb von Deutschland bleibt mit dem Hosting, auch mit den Modellen. Und aus meiner Sicht ist Microsoft da schon vertrauenswürdig, dass sie dann auch jetzt nicht irgendwie rausgeben. Ja, es gibt natürlich die Fälle, wenn jetzt der Trump sagt, schaltet mal hier dem Kollegen vom Strafgerichtshof die E-Mail ab, dann machen die das. Hm. Aber auch hier, das Risiko ist aus meiner Sicht relativ, relativ gering. Und da du mich gefragt hast nach meinem Tech-Stack, ich habe quasi Zugänge, auch bezahlte Zugänge zu ziemlich allen Modellen. Und wenn ich für Kunden was mache und weiß, dass das darf nicht raus, dann nehme ich halt den Co-Piloten, auch wenn der nicht ganz so leistungsstark ist wie Claude. Aber dann weiß ich, da bleibt es halt in meiner Business-Umgebung und die liegt halt in Deutschland bzw. Europa. Und das kann ich dann halt guten Gewissens auch bei Kundenanfragen nutzen. Ja. Das ist natürlich, die wissen das natürlich vorher, klar. Das ist so. Und wer halt ganz sicher gehen will, der muss eben auf eigenes Hosting umsteigen. Der muss halt dann sagen, okay, ich gehe halt in eine Stacked Cloud oder ich gehe halt auf meine On-Prem-Maschine und habe da meine eigenen Modelle. Das ist natürlich die Lösung, die dann Datenschutz, Datensicherheit auf jeden Fall auf höchstem Niveau bietet. Und nur das Problem, dass man halt die Frontier-Modelle nicht nutzt, sondern da hat man dann eben die sicherlich auch immer besser werdenden chinesischen Modelle, die man da nutzen kann. Aber da weiß man halt, da gehen die Daten zumindest nicht raus.
Ja, wobei, also wäre das eigentlich deine Empfehlung, das genauso zu machen? Du bist dann jetzt das Beispiel.
Also wie gesagt, es ist immer eine Abwägung zwischen Risiko und Nutzen. Und jeder muss halt sagen, okay, wie hoch ist das Risiko, wie hoch sind meine eigenen Ansprüche, wenn ich mit im Health-Sektor bin und habe halt Patientendaten, dann ist natürlich da der Datenschutz der alleroberste Prämisse. Dementsprechend bin ich da vielleicht dann eher auf einer On-Prem- oder wirklich Sovereign-Cloud-Lösung. Und ansonsten, ich meine, es liegt, also wir machen uns ja nichts vor, aber es liegen da von vielen großen Unternehmen ganz viele Daten in der Google Cloud, in der Microsoft Azure, in der AWS. das geht ja auch jetzt nicht alle Nase lang irgendwie Richtung USA. Also da sind viele Dinge, die da wirklich ein bisschen, wie soll man sagen, ich will nicht sagen von Hobby-Datenschützern, aber die da vielleicht ein bisschen in der Praxis anders gesehen werden von Leuten, die sich da schon jahrzehntelang mit beschäftigen.
Ja, ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, wenn du natürlich betroffen bist von Industriespionage, weil du im Rüstungssektor unterwegs bist oder in den Branchen, wo viel Geld zu verdienen ist, wie Healthcare, Pharma oder forschungsintensive Dinge, weil da kannst du ja, ist auch egal, ob es der Trump ist oder dass nach China geht oder nach Russland, aber ich glaube schon, dass es da spezialisierte Hacker gibt, die nichts anderes machen, als solche Schlupflöcher zu finden, und ob das dann über KI das Einfalltor ist oder über die Cloud oder über ein schlecht gesetztes Passwort, ist dann eigentlich auch fast egal. Das muss man einfach schützen.
Ja gut, aber wie gesagt, mein Anfangssatz, das Ganze differenziert zu sehen. Das eine ist halt Datensicherheit, kann halt jemand in mein System einsteigen. Und da muss ich mich dann fragen, wenn ich das Ganze on-prem mache, also habe ich die Kompetenz, um so ein System wirklich abzusichern? Oder ist es nicht schlauer, mich halt an, keine Ahnung, eine Google Cloud zu setzen, wo so schnell sicherlich keiner einbricht? Also, und was ist es mir wert? Die zweite Diskussion ist natürlich die Souveränitätsfrage. Also will ich halt mich der Gefahr aussetzen, dass eine Trump-Administration ein Anthropic sagt, nee, sorry, das neueste Modell gibt es halt nicht mehr für die Ausländer. Und dann ist es halt weg. Ja, das ist wieder eine andere Diskussion. Und ich empfehle eigentlich sonst immer, natürlich auch je nach Budget, oder eigentlich muss es immer so sein, dass man modellagnostisch aufgestellt ist, anbieteragnostisch. Das heißt, wenn halt ein Anbieter plötzlich ausfällt oder ein anderer kommt, der ein Modell hat, was alle anderen schlägt, dass man die Gelegenheit hat zu wechseln, ohne jetzt das gesamte System da auswechseln zu müssen. Also alles, was an Daten, Wissen, Einstellungen ist, das sollte halt im eigenen Bereich bleiben, und das Modell, was man dahinter anspricht, das sollte man austauschen können. Macht eh Sinn, weil nicht für jede Anwendung braucht man die fettesten Modelle, die sind dann in der Regel zu teuer, sondern für ganz normale Aufgaben wie irgendwie Sachen zusammenfassen oder eben Transkription und so weiter, kann man halt die einfachen Modelle nehmen. Ich habe auch meine Transkription, also wenn ich quasi, ich quatsche mehr mit meinen Modellen, als ich schreibe. Und das ist auch ein lokales Modell, das ist ein NVIDIA-Modell, das läuft bei mir auf dem Rechner, und da geht nichts nach außen. Also das ist eh dann da, wo ich sage, da abwägen, was braucht man, was ist wichtig, wo setzt man die Schwerpunkte und dementsprechend das Ganze so bauen.
Okay, das heißt eigentlich erstmal auch deinen Kunden oder den Unternehmen, die jetzt auch hier zuhören, die Angst nehmen. Also wäre auch einer der größten Fehler, den ich so sehe, ist gar nicht anzufangen.
Das ja, absolut. Ja. Sagen.
Und wenn du nicht anfängst, machen es deine Mitarbeiter für dich, weil, habe ich ja eben gesagt, dann wandert das raus. Ja. Die haben lange angefangen und bestimmt nicht so, wie man sich das vorstellt. Was ich so als Fehler sehe, ist, dass wir hängen immer sehr stark an diesem Modelldiskussion, ne? Was ist jetzt das beste Modell? Ist Claude 5? Oh, das haben sie uns weggenommen. Ganz Europa ist abgekoppelt von den Spitzenmodellen, bla bla. Das finde ich gar nicht das wirklich Richtige, um was wir uns Gedanken machen sollten, sondern eher eben meine Eingangsfrage auch, ob du merkst, dass die Modelle langsamer werden, nämlich dass die ganze Infrastruktur gar nicht mehr bei uns ist, sondern über ein Unterseekabel in die USA geht und die uns da abknapsen können. Wir bauen mit ASML die Maschinen in den Taiwan, die NVIDIA-Chips macht. Wir machen aber keinen Importstopp da drauf. Wir könnten den Trump sofort gegenhalten. Pass mal auf, wenn du die Zölle hier auf 100% auf Autos hauen willst, dann kriegst du von uns jetzt keine Chips mehr. Wir bauen die Datencenter zukünftig in Europa. Traut sich aber keiner, warum auch immer. Wir machen uns einfach da nicht gerade. Und den allergrößten Fehler finde ich, dass wir uns halt immer nur um diese Modelle unterhalten und nie, auf was für einen Datenschatz Deutschland auch sitzt. Und ja. Ich nehme mal ein Beispiel, weil das war jetzt neulich ja in der Diskussion, Ford holt ja jetzt irgendwie 350 Ingenieure zurück ins Büro, weil die KI das Qualitätsmanagement nicht hingekriegt hat, weil die haben nämlich jetzt festgestellt, ach Mist, das war gar nicht gut genug trainiert. Und der sich viel mit Daten beschäftigt, weiß natürlich auch, ey, wir haben so viele richtig gute Daten, wenn man die mal aufbereiten würde, wenn man die richtig im Training einsetzen würde, da könnten wir, wahrscheinlich Medikamente entwickeln, die hocheffizient sind. Wir könnten das Gewicht reduzieren von Autos um 30%. Wir könnten neue Kunststoffe entwickeln, die ewig halten, aber keine Ewigkeit Chemikalien. Also keine Ahnung, was man sich da alles vorstellen kann. Und die Diskussion, die führen wir meiner Meinung nach noch viel zu wenig. Und wenn ich jetzt Richtung Unternehmen denke, wäre mein Tipp da eigentlich, nicht nur die Verwaltung irgendwie zu effizient gestalten durch KI, sondern eigentlich mal in diese Richtung zu denken, oder?
Da bin ich komplett bei dir. Also die René Obermann hat letztens in einem Podcast gesagt, dass er die Chance für Europa noch sieht, genau diese spezialisierten Modelle zu bauen, weil wir halt so gute Daten in den sehr, sehr spitzen Branchen haben. Also Healthcare, Pharma, Auto, Industrie, da sind unsere Schwerpunkte, also im Prinzip die klassischen deutschen Schwerpunkte, Maschinenbau, da haben wir noch und nöcher Daten und die hat kein anderer. Und wer als Unternehmen darauf setzt und sagt, okay, damit füttere ich meine Modelle, trainiere oder feintune sie und dann sind das auch nicht mehr Monstermodelle, die halt noch wissen, wer irgendwie 300 vor Christus in China Kaiser war, das brauchen wir dann nicht. Die können halt aber andere Dinge und das können sie richtig gut. Dann brauchen wir auch nicht die Monster-Data-Center dahinter. Dann können wir das bei uns vielleicht auch noch lassen. Und dann haben wir eine Chance, gegen diese riesen Monster-Modelle quasi auch anzugehen. Beziehungsweise die braucht man auch weiterhin, aber die braucht man halt nur für andere Dinge. Und wir haben dann sehr, sehr wertvolle, eher spitze, feine Spezialmodelle. Da bin ich komplett bei dir. Und um das quasi zu sehen, muss man aber eben ein gewisses KI-Verständnis auf der Führungsebene haben, um das zu verstehen, was für ein Schatz da ist, um dann auch das Ganze einzuleiten. Das macht man ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja ein Prozess, der länger dauert und der vor allen Dingen die Daten halt braucht in richtiger Qualität, in richtiger Struktur, überhaupt vorgehalten in den richtigen Datenbanken. Und da fängt es ja schon mal an, dass das nicht unbedingt überall so ist. Also wer Maschinen hat, die halt schon länger laufen, wer verschiedenste Datenbanken hat, der weiß, dass da wahnsinnig viel liegt, aber die ich halt nicht mal so eben kurz nutzen kann, um KI damit zu trainieren.
Ich habe das neulich mal gehört, dass neue Galaxien aus alten Sterndaten gefunden wurden, nur indem man die KI-Daten überlaufen lassen. Ne? Das ist völlig so ein Beispiel. Und das war übertragen aufs Unternehmen. Wer weiß, was in deinen Daten alles so drinsteckt, wovon du heute noch gar nicht weißt, dass es da drinsteckt. Also da mal einen Prototypen einfach mal zu machen, ist sicherlich etwas, klar, musst du gucken, was das kostet. Aber darüber wollen wir uns ja jetzt als nächstes unterhalten, nämlich mit Copilot oder irgendein Modell auszurollen über das Unternehmen, hast du ja noch keine Wirtschaftlichkeit hergestellt. Ich hatte eben das Beispiel mit drei Stunden statt 8 Stunden zu arbeiten, aber für 8 Stunden bezahlt zu werden. Du hast ja ganz schöne LinkedIn-Poster dazu gemacht. Vielleicht können wir die mal so ein bisschen durchgehen, wie deine Meinung dafür waren, warum man eigentlich die Wirtschaftlichkeit nicht sofort sieht. Du hast es, glaube ich, genannt, KI da, EBIT nicht.
Ja, genau. Das kam aus der Diskussion, die man halt, also die ich auch immer höre, du wahrscheinlich ganz genauso, von wegen, ja, KI, nein, das rechnet sich ja alles nicht und keiner hat das bisher irgendwie erfolgsversprechend eingesetzt. Und da habe ich dann gedacht, ja, Moment mal, das hat ja auch Gründe. Es gibt Diskussion, ich habe einen Pilot, also die meisten Piloten sind nicht irgendwie, finden nicht im EBITDA statt, dann denke ich so, ja, das sind halt auch Piloten, die sind dafür nicht gedacht, quasi großes EBITDA zu erzeugen. Und wenn man sich mal alleine mit gesundem Menschenverstand darüber nachdenkt und dann noch ein paar Studien dazu zieht, dann sieht man, dass zum Beispiel gewonnene Zeit, also genau wie du gesagt hast, jetzt 3 Stunden sind natürlich ein bisschen viel, aber lass es eine halbe Stunde sein, die jemand am Tag durch KI einspart. Was passiert denn mit dieser halben Stunde? Wir gehen ja nicht früher nach Hause und werden halt eine halbe Stunde weniger bezahlt, sondern wir machen irgendwas anderes. Wenn das Unternehmen Pech hat, dann wird mehr Kaffee getrunken. Wenn wir Glück haben, beschäftigen sich die Leute mit anderen Dingen, die halt sinnvoll sind. Und wenn sie sinnvolle Dinge machen, dann wird sich das auch auswirken fürs Unternehmen, aber eben nicht sofort. Das heißt, ich habe die Kosten jetzt meinetwegen für einen Co-Piloten, aber ich sehe keinen Effekt, weil ich die Einsparungen an Personalkosten nicht direkt habe. Das ist halt einfach zeitversetzt. Beziehungsweise ich habe sie vielleicht gar nicht und bekomme aber höhere Umsätze, bessere Effektivität, weil die Leute ihren Job halt einfach besser machen. Also wenn ich qualitativ hochwertigere Arbeit mache. Und das ist auch so ein bisschen der dritte Punkt. Ich investiere halt, wenn ich KI wirklich im Unternehmen verankere, dann muss ich eben die Organisation nachziehen, das hatte ich ja schon gesagt. Und wenn ich das mache, dann investiere ich erstmal. Das heißt, dann habe ich Kosten für den Organisationsumbau, dann braucht es immer eine Weile, bis die Prozesse wieder eingespielt sind, kennen wir alle. Und ich investiere quasi in die Fähigkeiten der Organisation. Und diese stehen halt nicht in der Bilanz, sondern die zahlen sich dann eben auch aus, dass meine Organisation schneller, resilienter, mit höherer Qualität Produkte liefert. Und das sehe ich dann hoffentlich zeitversetzt im Umsatz oder dann wirklich auch im EBIT, indem ich halt effektiver arbeite. Aber es dauert eben auch. So, und der vierte Punkt, den ich da in meiner kleinen Serie hatte, ist eben, wie du schon mit dem Beispiel auch von der Softwareentwicklung hast, wenn alle die gleichen Tools nutzen, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, dann gehen halt die Preise im Markt runter. Das heißt, ich mache quasi das Gleiche wie vorher, aber effektiver, kann weniger dafür verlangen. Und dann geht vielleicht sogar Umsatz runter und dann geht logischerweise auch EBIT proportional runter. Und ich habe KI eingesetzt, aber stehe also auf dem Papier schlechter da als vorher.
Ja.
Was aber nur heißt, dass ich immerhin noch dabei bin. Wenn ich es nicht einsetzen würde, würden die anderen mich sozusagen aus dem Markt fegen. Mhm. Also insofern ist das auch dieser, der da auch mit einspielt. Und das sind alles so Dinge, die übersieht man mal bei der, wie soll man sagen, beim heutigen Überschriften lesen und direkt eine Meinung haben. Und darum hatte ich da so eine kleine Serie dazu gemacht. Und das heißt eben nicht, dass KI nichts bringt oder kein EBIT bringt, sondern man muss es halt schon richtig machen und man muss halt die Organisation anpassen. Und dann kommt auch EBIT dabei raus.
Ja, wobei du ja den Leuten immer sagst, wir passen die Organisation nicht so an, dass wir weniger Leute brauchen. Das halte ich ja immer für so ein... Eigentlich halte ich es für eine glatte Lüge. Aber vielleicht liegt das auch an meiner Profession, dass ich natürlich immer nach Effizienzgewinnen suche. Und dann gehört halt auch dazu, wenn jemand nur noch 3 Stunden arbeitet, dann brauche ich aber nicht noch 3 von der Sorte, sondern dann kann der auch die nächsten 2 Jobs, die ich sonst eingestellt hätte, auch noch übernehmen. Gut, er arbeitet 9 Stunden. Aber letztendlich ist das eher der Weg und dann brauche ich schon weniger Leute. Und du siehst es ja auch, man hört ja hier und da auch mal wieder, dass gerade die Juniorenjobs wegfallen, weil das, wo du früher gelernt hast, das kann halt KI recht gut. Dinge zusammenfassen, Recherche machen, irgendwie eine Folie bearbeiten. Ja, also bringt mich schon zum Nachdenken. Dich ja auch mit deinen Kindern aus dem Netz.
Das ist absolut. Diese Frage, wie sollen wir denn die Erfahrung, die wir für KI brauchen, sammeln, wenn wir keine Junioren mehr einstellen und die halt die Erfahrung nicht machen können? Also die kommt in jedem meiner Workshops, in jedem meiner Vorträge. Und ich sage immer, die Frage ist absolut berechtigt. Und ich habe auch noch keine abschließende Antwort darauf. Das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Thema oder teilweise natürlich auch ein Unternehmensthema. Also wenn die Unternehmen sich quasi die eigene Zukunft abgraben, indem sie keine jungen Leute mehr einstellen, dann werden sie das früher oder später merken. Und das ist natürlich immer schwer gesagt, weil die Einsparungen braucht man im Zweifel jetzt und die Zukunft, das wird sich dann irgendwie schon eine Lösung finden, ist ja immer die Denke. Müssen wir mal gucken, wo es hinführt. Aber nochmal zu deinem ersten Punkt. Ja, Die erste Idee ist natürlich immer, wir werden effizienter und sparen Leute ein. Und ich sehe es genauso wie du. Es gibt ja diesen Spruch, sozusagen KI wird nicht dich ersetzen, sondern jemand, der KI einsetzt. Den fand ich schon immer ein bisschen schwierig, weil er suggestiert, dass du, wenn du selbst dich mit KI beschäftigst, quasi safe bist. Nee, ich sehe es genauso wie du. Ich sage immer, wenn ich 5 Leute 20% effizienter mache, brauche ich den 6. nicht mehr. Und wenn ich halt, das heißt, es wird keiner 1:1 ersetzt, aber die anderen machen halt den Job dann noch mit. Und in größeren Gruppen, größeren Abteilungen ist es dann eben so. Dann brauche ich halt einfach weniger Leute für den gleichen Arbeitsaufwand. Und das wird halt auch weiterhin so sein. Was allerdings da so ein bisschen gegenspielt, ist der Trend Fachkräftemangel und Demografie. Also wir haben ja jetzt schon das Thema, dass die Unternehmen nicht mehr genug Fachkräfte finden für bestimmte Aufgaben. Das heißt, es macht eigentlich sehr viel mehr Sinn, dass die Leute, die eh in meinem Unternehmen sind und wissen, wie der Laden läuft, dass ich die halt umschule, dass ich die ausbilde, dass sie andere Sachen machen können, wo ich Bedarf habe. Das funktioniert, das wissen wir auch, nicht bei allen. Also am ehesten fallen immer noch die einfachen Jobs weg und die brauche ich auch vielleicht wirklich nicht mehr und die kann ich vielleicht auch wirklich nirgendwo anders einsetzen. Aber für alle anderen ist da also auch, wenn ich mir die Demografie angucke, wir werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren wachsen wahnsinnige Kohorten aus dem Arbeitsmarkt raus. Wir werden bis 2030, ich glaube, 4 Millionen weniger in der arbeitenden Bevölkerung haben. Und das ist gerade jetzt schon im Fachkräftemangel, ist da jetzt noch Kindergarten dagegen. Also wir brauchen auch die Effizienz und wir brauchen die Leute, um überhaupt die Arbeit noch zu machen, die in Zukunft da auf uns zukommt oder die wir jetzt machen mit quasi weniger Leuten. das wird so sein. Und da muss man ein bisschen langfristiger denken.
Okay, das heißt, du siehst eigentlich so für den Arbeitsmarkt jetzt nicht unbedingt eine Gefahr aus deiner Perspektive?
Es wird Umschiftungen geben. Es ist bisher immer so, dass das Technologie bestimmte Arbeitsplätze quasi obsolet gemacht hat, dafür andere geschaffen hat. KI wird das Ganze nochmal aufgrund der Mächtigkeit der Technologie, wird das nochmal größer sein. Der Punkt ist aber auch, dass Organisationen sind halt auch träge. Das heißt, die Technologie, die wir heute haben, Sachen, die ich oder die wir hier auf unseren Rechnern machen können, die sind halt längst noch nicht in den Organisationen angekommen, berechtigterweise. Es braucht halt seine Zeit, bis sowas durchsickert, bis sowas wirklich auch umgesetzt ist, aus den IT-technischen Gründen, aus Organisationsgründen. Insofern wird es noch ein bisschen dauern, bis da die KI so durchschlägt, dass wir in den Unternehmen wirklich große Umwälzungen sehen, dass wir sehen, dass da keine Leute mehr eingestellt werden und so weiter und so fort. Momentan ist vieles, glaube ich, noch vorgeschoben, wo man sagt, ich würde eher ausbauen und jetzt ist KI halt das gutes Argument, das zu tun. Mhm. Wie gesagt, es gibt Branchen, Marketing, Softwareentwicklung, Beratung, wo das heute schon komplett durchschlägt, aber das sind halt Ausnahmeerscheinungen. Und bei allen anderen Unternehmen wird es kommen, aber ich habe sehr viele, oder einige meiner Kunden sagen eben auch, ich bin dann froh, dass ich endlich die Arbeit schaffe, die ich eigentlich schaffen will, mit dem Team, was ich habe, weil ich kriege keine neuen Leute. Und insofern können wir mal weniger Überstunden machen, können wir die Organisation ein bisschen resilienter machen, können wir halt schauen, dass wir auf Schwankungen im Arbeitsvolumen besser reagieren können durch Systeme. Und da wird wahrscheinlich gar kein großer Job-Effekt zu sehen sein.
Und wenn wir jetzt wieder über das EBIT sprechen, dann wie siehst du die Gefahr, dass diese Modelle irgendwann nicht mehr so wie heute einfach pauschal abgerechnet werden, sondern dann nach Nutzen? Weil das ist ja eigentlich das, was sich Microsoft im Grunde genommen ja jetzt schon angefangen hat.
Ja, nicht nur Microsoft, also andere ja auch. Also das ist sicherlich so, dass die jetzt noch subventioniert werden. Ich bin der Meinung, im Gegensatz zu anderen, dass das noch eine Weile andauern wird, weil es hat sich ja noch keiner durchgesetzt. Also der Wettbewerb nach den besten Modellen ist halt immer noch voll im Gange. Und mal ist es OpenAI, mal ist es Claude, dann kommt wieder Google mit einem neuen Modell um die Ecke und alle pushen sich halt selbst hoch. Und keiner kann sich erlauben zu sagen, ich ziehe jetzt mal die Preise so an, dass alle quasi zum nächsten rüberlaufen und man dann die Umsätze verliert. Also insofern, ich glaube, das wird noch eine Weile weitergehen. Man sieht ja die ersten Reaktionen, wo Preise hochgezogen werden, dann werden plötzlich die chinesischen Modelle billiger. Ich meine, das ist natürlich auch Strategie, dass die dann sagen, oh super, dann kommen wir in den Markt noch besser rein. Und dann lassen wir halt die Leute auf unseren Modellen arbeiten. Als Unternehmen muss ich abgesichert sein, kann nicht plötzlich mein Geschäftsmodell umkippen, weil OpenAI jetzt mal die Preise verdoppelt, sondern da muss ich dann halt auf andere Modelle umsteigen können. Das muss dann wirklich sein. Und ich hatte letztens auch noch geschrieben, jetzt wurde ja schon gesagt, die Softwareentwicklung lohnt sich alles nicht. Wir können halt diese ganzen tollen Agenten nicht laufen lassen, weil es zu teuer wird. Ich glaube, die meisten sind noch in der Phase auszuprobieren, wie das denn wirklich funktioniert und was man wirklich braucht. Und dafür braucht man halt die Frontiermodelle. Dafür muss man gucken, was möglich ist. Wenn man jetzt schon abbricht, weil man meint, es ist zu teuer, dann kriegt man die Erfahrung nicht, was eigentlich geht. Und wie eigentlich das Ganze aufgebaut sein müsste. Und erst wenn man das hat, dann kann man optimieren und kann sagen, okay, was muss ich denn jetzt wirklich mit den großen Modellen machen? Was können auch andere Modelle machen? Was kann ich on-prem laufen lassen, was viel billiger ist? Und dann kann ich anfangen, auf Kosten zu optimieren. Wenn ich halt noch nicht weiß, wie denn meine agentische Softwareentwicklungsumgebung aussieht, dann kann ich nicht optimieren, weil dann habe ich halt noch kein Ziel. Also insofern, ich würde jetzt immer noch da investieren und sagen, wir setzen die Tokens sinnvoll ein. Macht natürlich keinen Sinn, die zu verbrennen und irgendwelche Token-Maxing-Wettbewerber auszuloben. Aber ich muss zumindest jetzt gucken, was geht. Weil sonst weiß ich es nicht.
Ja, da gibt es ja ganz gute Ansätze auch. Ne? Was ja im Moment so durch die Presse ging, war dieses Sakana Fugu, was einfach dann sagt, ich nehme mal das Modell, was am günstigsten ist für die Frage, die ich stelle. Weil es werden ja auch viele Token verwendet für Nonsens, wo eine Internetsuche wahrscheinlich schneller und besser gewesen wäre. Aber die Leute gewöhnen sich halt schneller an diese Bequemlichkeit. Ne?
Ja, wobei ich mich gefragt habe, ob das nicht eigentlich genau die Logik ist, die OpenAI mit ChatGPT-5 eingeführt hat. Also das ist ja auch ein, also wenn ich das eingebe, dann sucht das ja auch das richtige Modell im Hintergrund. Hm. Insofern, ja, aber Sinn macht es auf jeden Fall. Also da will ich gar nichts.
Ja, du verlässt dann halt, die OpenAI-Umgebung und kannst die Stärken der anderen Modelle nutzen. Ja. Was ich aber auch sehe, ist, wenn du Richtung diese Kostengefahr Nutzen verkauft wird. Also meine Hoffnung ist ein bisschen, dass wir mehr Open-Source-Modelle bekommen und dann am Ende das gar nicht mehr der limitierende Faktor ist, diese Token zu kaufen, sondern eher die Rechenkapazität dahinter. Und ich glaube immer noch, dass ein Menschenkontakt viel mehr wertgeschätzt wird als ein KI. Kontakt. Also ich weiß ja, ich merke ja selber schon, wie angenervt ich bin, wenn ich irgendwas wegschicke und ich kriege dann eine Copilot-Antwort. Und gestern habe ich mir dann nochmal den Spaß erlaubt, zurückzuschreiben. Das finde ich super, dass Copilot meine Meinung teilt, weil es einfach so klar war, dass das KI ist. Und ich glaube, das wird zunehmen. Ähnlich wie, wir hatten uns eingangs mal kurz über LinkedIn unterhalten. Irgendwann nervt es ja auch nur noch KI-Bilder zu sehen, nur noch KI im Content, und auch wenn es vielleicht gar nicht mal schlecht ist, was da steht, ist man so eine Grundhaltung irgendwie so abwehrend, weiß ich, oder?
Ja, genau, das ist diese KI-Slop-Müdigkeit, die teile ich absolut. Ich bin allerdings auch hier etwas zwiegespalten. Also dieses, ja, ich sehe es, dass die menschliche Kontakte, die menschliche Interaktion, die wird auf jeden Fall wertvoller. Wir werden aber nicht darüber wieder dahin zurückgehen, dass alles quasi von den Menschen gemacht wird. Das ist, ich vergleiche es mal so ein bisschen mit Schallplatten, ja. Also früher gab es nur Schallplatten, dann kam die CD, dann kam Streaming. Trotzdem gibt es immer noch Schallplatten. Das wächst vielleicht wieder so ein bisschen, aber wie groß ist der Markt für Schallplatten? So groß. So. Und dann dementsprechend wird das Menschliche immer bleiben. Wir werden es immer wertschätzen. Wir werden es vielleicht mehr wertschätzen als jetzt. Es gibt nicht umsonst Fonds, die in die ganzen Ereignissachen investieren, in Events, in Reisen, in die großen Kreuzfahrtschiffe und so weiter und so fort. Also quasi die Gegentendenz zur Digitalisierung. Aber das heißt nicht, dass die Digitalisierung ausfällt, im Gegenteil, sondern sie wird uns halt noch weiter, oder auch die KI-Isierung, wenn man so nennen will, sie wird uns noch weiter begleiten, und wir werden irgendwann genervt sein, weil die Agenten dann so gut sind, dass wir Menschen haben, denen wir erstmal dreimal erklären müssen, was das ist, und der Agent hätte es uns schon längst gesagt. Wir sind umgekehrt aber genauso genervt, wenn wir einem Agenten irgendwas sagen, er kapiert es nicht, und wir hätten es einem Menschen schon längst erklärt gehabt. Also da gilt, glaube ich, noch ein bisschen ausprobieren, wo macht ein Agent Sinn, wo halt nicht. Ich teile mit dir diese Erlebnisse, wo man denkt so, ach nee, jetzt nicht so eine Standardantwort, er hat mich nicht verstanden. Und in der Regel ist es so, dass man, wie soll man sagen, also wenn ich von mir ausgehen würde, dann bräuchte ich ja eigentlich quasi fast nur Menschen, weil wenn ich ein Problem habe, dann ist es eins, was ein bisschen komplexer ist. Aber es gibt halt genug Leute, die bei Unternehmen, bei Support anrufen, die halt die einfachen Fragen haben. Und das können die Agenten natürlich auch ziemlich gut.
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer die Gebrauchsanleitung, die du heute nicht mehr lesen musst, sondern du packst das PDF hoch und fragst einfach nur noch, wo finde ich Kabel XY, was zusammengesteckt werden muss. Also von daher, ich glaube, in unserer Diskussion ist deutlich geworden, dass es keinen Weg vorbei gibt. Die Frage war ja, wie kriegen wir das wirtschaftlich hin? Und jetzt nochmal so zusammenfassend, wenn du den Podcast kennst, es gibt immer drei Tipps an Unternehmen und Unternehmer, so, die das jetzt gehört haben und jetzt aber KI richtig einsetzen wollen, und zwar mit steigenden EBIT. Was wären deine drei Empfehlungen?
Also ich komme ja eben genau aus dieser Sicht, wo man erstmal guckt auf der Ebene, wo ist KI für mein Unternehmen überhaupt wichtig und langfristig wichtig? Und wo macht es Sinn, wirklich in KI zu investieren, und wo ist es vielleicht eher nice to have? Und wenn ich mir das klar gemacht habe, dann leitet sich dadurch sehr viel anderes ab. Und dann kann ich halt sagen, okay, dieser Prozess ist mein Kernprozess, der ändert sich vielleicht in Zukunft, und darum muss ich den auch ändern. Oder er bleibt so, wie er ist, aber ich kann ein bisschen effizienter machen, und dann kann ich da reingehen. Das Ganze langfristig sehen, das Ganze als KI wird der Backbone werden für alles, und da muss die langfristige Zielsetzung hingehen. So, und jetzt kann man natürlich viel konzeptionalisieren und Strategie machen und so weiter und so fort, aber man muss halt anfangen. Und die Erfahrung, die man machen muss, was KI alles kann, die ist für nichts anderes zu ersetzen. Und ich würde anfangen, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber möglichst viele Fehler machen, um daraus zu lernen, um dann halt bei den größeren Projekten diese Fehler nicht mehr zu machen. Natürlich sollte man vorher nachdenken, bevor man irgendwas macht, und das Wissen ist aber mittlerweile so verbreitet, da sollte man eigentlich nicht in die Anfängerfallen reintappen. Insofern ausprobieren und loslegen. Wie gesagt, mit ein bisschen Nachdenken vorher. Und als Drittes, die Leute nicht vergessen. Es sind immer noch Menschen, die das Ganze umsetzen, die damit arbeiten. Die müssen wir begeistern. Die müssen wir Vertrauen schenken. Die müssen wir halt auch Fehler machen lassen. Und denen müssen wir vielleicht auch eben die Sicherheit geben, dass sie mit der Arbeit an KI nicht quasi sich selbst überflüssig machen und morgen auch noch einen Job haben. Und wenn es vielleicht nicht der gleiche ist, aber ein anderer, der auch spannend ist. Also diese menschliche Komponente bitte nicht vergessen. Es ist immer noch eine Organisation. Wir sind immer noch im Unternehmen. Es ist immer noch ein soziales Konstrukt. Und das bleibt auch mit KI weiterhin so. Mhm.
Dazu fällt mir nur ein, es gibt ja die vier Ds, ne? Aus der Robotik. Man sagt dull, dirty, dangerous and dear. Und hier würde ich immer empfehlen, weil wir sind ja noch nicht in der Robotik, aber wir sind bei dull. Also das, was wirklich stumpfe Tätigkeiten sind, ich sag mal, E-Mails von A nach B kopieren oder in irgendwelche Ordner sortieren. Also mit den Dingen, finde ich, kannst du immer anfangen, ohne was falsch zu machen.
Ja, das sehe ich genauso, ja. Aber wenn man mal erlebt hat, und da braucht es ja gar nicht mehr so viel, da braucht es halt einen Cloud-Account. Und wenn man erlebt hat, wie gut die Modelle sind, wie man mit denen in Sparring gehen kann, was die alle schon machen können, dann kommt man ganz schnell auf Ideen, was die sonst noch alles machen können, außer diese langweiligen Briefe hin und her kopieren. Und dann ist man eigentlich schon im Spiel sozusagen.
Ja, du siehst mich lachen, ne? Ich sag ab und zu so ein Modell wie Claude hättest du mir niemals geben dürfen, weil das plötzlich dazu geführt hat, dass meine Familie mich abends nicht mehr gesehen hat, weil ich bis 11 Uhr im Büro saß und irgendwelche Programme gebaut habe. Und dann bin ich runtergekommen, weil das braucht ja dann ein bisschen, bis es so rechnet und so. Und dann bin ich abends wieder hochgegangen, wollte nur den Rechner ausschalten, bin dann aber erst um 1 Uhr ins Bett gekommen. Und ich wurde von der Woche zu Woche immer müder und meine Frau hat gesagt, ich verbiete dir das demnächst, nochmal ins Büro zu gehen. Aber das auch Spaß macht, ne? Und dann, gerade weil du Ergebnisse siehst und du kannst plötzlich Dinge tun, für die du früher Softwareentwickler gebraucht hättest. Ich kann nicht coden, aber ich habe ein logisches Verständnis.
Genau.
Und dadurch hat das schon einen gewissen Suchtfaktor.
Absolut, ja. Ja, ja. Und es eröffnet den Horizont. Also das ist der Punkt. Wenn ich halt noch auf Anfrage-Antwort-ChatGPT-Niveau unterwegs bin, dann werde ich auf viele Ideen gar nicht kommen. Wenn ich mal die agentische KI erlebt habe, dann denke ich noch ein bisschen weiter.
Vielen Dank, Volker. Zum Ende hin ist natürlich immer Outro, wie man dich erreicht und vielleicht auch mal einen Workshop mit dir bucht, um dann solche Dinge einzuführen und dann, ja, wie hast du es eben genannt, nicht KI-Strategie, sondern strategische Einführung von KI?
Ja, die Strategie für KI, also Unternehmensstrategie, Unternehmensprozesse und Organisation für oder mit KI, das sollte es sein.
Genau, und deswegen alle, die hier zuhören und genau da denken, das war jetzt ein guter Startschuss oder jetzt muss ich wirklich mal tätig werden, den kann ich dann dem Volker nur empfehlen. Ja, und vielleicht, wenn du hast, noch einen Buchtipp, den nehme ich ja immer ganz gerne, weil in der Urlaubszeit hat man ja auch endlich mal Zeit zu lesen.
Ja, das hattest du mir ja vorher geschrieben, dass die Frage kommt und ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil ich schaffe es schon seit längerem nicht mehr, Bücher zu Ende zu lesen. Ich lese halt natürlich täglich wahnsinnig viel. Ich lese einige Zeitschriften querbeet von allen möglichen Themen. Aber so Bücher ist ein bisschen schwer. Ich habe aber ein, zwei mitgebracht, was ich wirklich letzten Sommer gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das geht über Dinge. Das ist Think Again von Ada Grant. Hat mit KI nichts zu tun, aber damit, dass man, wie man sozusagen selbst ein bisschen aus seiner Weltsicht ausbricht und andere, wie soll man sagen, anderes Denken eben auch zulässt. Und was mir da sehr gut gefallen hat, war der Begriff der selbstbewussten Demut. Das fand ich klasse. Also schon eine gute Sicht haben, was man alles kann und was also schon durchaus Selbstbewusstsein haben, aber trotzdem immer noch mit Demut durch die Gegend laufen, dass es da draußen ganz viele Sachen gibt, die man auch nicht weiß und die es noch zu entdecken gibt und die interessant sind, dass man sie erfährt und dass man quasi keinen Fehler macht, sondern was dazulernt. Und diese Haltung, die fand ich einfach klasse. Das hat echt Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich habe es auch schon diverse Male weiterempfohlen und immer gutes Feedback bekommen. Also das würde ich so nehmen.
Witzigerweise habe ich das auch gelesen. Es war im Januar und das ist auch bislang das beste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe, weil man, wie du selber sagst, es öffnet die Gedanken auch nochmal, die anderen Argumente zuzulassen, wo man ganz schnell in so eine Anti-Haltung geht und sagt, boah, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und dann zu sagen, ja, vielleicht ist ja doch was dran. Also vielen Dank für den Tipp. Dann sag mir doch, wie erreicht man dich?
Ja, am besten über meine Webseite meise.ai, ganz einfach. LinkedIn gerne einfach Namen eingeben, da findet man mich. Und mir folgen oder gerne auch von der Verknüpfungsanfrage senden. Ansonsten, wenn man mich direkt anschreiben will, ist ganz einfach volker@meise.ai. Ja, damit hätte man gar nicht alles.
Also ich sag mal so, die KI ist im Moment nicht das größte Problem, was wir in Deutschland haben werden, weil ich werde zwar hier diese Folge ordentlich zusammenschneiden und ihr werdet das alle nicht hören, aber ich habe jetzt mehrfach meinen Repeater ein- und ausschalten müssen, damit ich überhaupt Verbindung habe. Und Volker hat auch schon ein wenig gescherzt, dass meine langsamen KI-Modelle damit zusammenhängen. Aber wir kriegen das alles gut hin. Und von daher, Volker, hat mich sehr gefreut, mit dir mal über dieses Thema zu sprechen. Und ja, vielleicht machen wir in 2 Jahren nochmal so ein Recap und gucken mal, wo wir dann sind oder ob dann unsere Roboter hier schon sitzen.
Es hat mich auch sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine Folge 2, je nachdem, wie das Feedback ist. Themen gibt es genug.
Immer gerne machen wir das. Also, mach's gut. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.